Tracker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von den Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Wir haben das letzte Mal ganz, ganz viel begonnen anzudiskutieren und haben uns gedacht, wir machen da gleich auch weiter. Und wir sind hier heute
Markus,
Alexander,
Gerhard
und Günni. Ja, wo wir angefangen haben das letzte Mal, war das Thema KV-Runde. Und da gab es ganz, ganz viele Sachen, wo wir eigentlich noch viel zu sagen haben. Und ja, fangen wir mal mit KV-Abschlüssen der vergangenen Wochen an. Was fällt euch dazu ein?
Naja, was als erstes einfällt, ist, dass da Tabubrüche gegeben hat bei diesen KV-Verhandlungen. Also es ist neu, dass plötzlich schon abgeschlossene Kollektivvertragsverhandlungen wieder aufgemacht werden wegen der aktuellen budgetären Situation. Ja? Also bei den Beamten war alles unter Dach und Fach, ich glaube 25 und 26 eigentlich schon abgeschlossen. Und ja, da hat man jetzt eigentlich ja die Druck ausgeübt, dass die Gewerkschaft wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt und man das Neue aushandelt. Das gab es bisher noch nie bei uns in der Zweiten Republik.
Wer hat da Druck ausgeübt?
Naja, die Regierung, ne? Mhm. Ja. Die natürlich sozusagen für die Beamtenschaft natürlich der Arbeitgeber ist.
Der eine Partner in der Verhandlung dieses Kollektivvertrages. Weil grundsätzlich werden Kollektivverträge in den meisten Fällen zwischen den Arbeitgebervertretern der Wirtschaftskammer und den Arbeitnehmervertretern, den ÖGB und da den Fachgewerkschaften verhandelt. Jede treffen sie vorher. Ich war selber bei solchen Verhandlungen dabei. Es wird überlegt, okay, was sind unsere Forderungen? Die der Gewerkschaft sind meistens die rollierende Inflation, also die Inflation vom letzten Jahr, dass man die reinkriegt, natürlich auch versucht, einen Plus zu machen, vielleicht auch im Rahmenrecht eine Änderung herbeizukriegen. Wir haben einen Kollektivvertrag drinnen, wo der Lohn nur als KV-Lohn, also der Grundlohn, der Mindestlohn praktisch, angehoben worden ist, nicht der Istlohn. Dort ist zum Beispiel mit rein verhandelt worden, dass es eine Parallelverschiebung gibt, also die über den Kollektivvertrag gezahlt werden, zumindest das nicht verlieren, wenn es eine kollektivvertragliche Lohnerhöhung gibt.
Du solltest vielleicht erklären, was sozusagen das Rahmenrecht ist, was man da meint, Beispiele
also
geben. Ja.
Also gut, grundsätzlich, die Leute wissen, KV ist für die meisten Leute das Gehalt, aber im Rahmenrecht steht drinnen, wie viele Tage kriege ich zum Beispiel frei, wenn ein Verwandter stirbt, wenn ich heirate, wenn ich übersiedel? Wie sind Arbeitszeiten geregelt? Wann gibt es Zuschläge? Das ist alles im Rahmenrecht drin.
Ja, und beim Rahmenrecht gibt es halt auch so manche Gruppen, die noch keinen KV haben. Glaubt man gar nicht, auch hier in Österreich. Also private Kindergärten zum Beispiel haben noch immer keinen Kollektivvertrag. Die haben nur eine Mindestlohntabelle. Die gibt es zumindest, das heißt, das Gehalt ist geregelt, aber viele Sachen im Rahmenrecht an der Stelle nicht. Vorbereitungszeit, Urlaubstage, Geld gilt dann einfach nur das Urlaubsgesetz, das zwar auch vorhanden ist, aber das kann man ja verbessern. Aber so Sachen wie eine 5., 6., 7. Urlaubswoche, die andere haben, gibt es halt, ja gut, 7. gibt es noch nicht, 5. gibt es überall.
Und die 6. Urlaubswoche ist schon für viele nicht mehr erreichbar. Aber weil 25 beim Jahre, ja, kann man kaum noch bei verwechselten Arbeitgebern zusammenbringen.
Aber die Frage war, warum in der jetzigen Zeit gerade Kollektivvertragsverhandlungen wieder gemacht, also aufgemacht werden oder bestimmte Abschlüsse schon wieder nicht mehr gültig sein können. Wo stehen wir wirtschaftlich?
Ich wollte zuvor noch einhaken bei dem Punkt. Alex hat ja gesagt, dass sozusagen mein Ausgangspunkt mal ist das Thema Inflation, ja, weil Kollektivvertragsverhandlungen sollen eine Gehaltserhöhung bringen, die so ausschaut, dass auf jeden Fall mal die Kaufkraft bestehen bleibt. Ja. Also muss man die Inflation abdecken, weil sonst verliert man an Kaufkraft. Ja. Also sonst kann man sich weniger leisten mit dem Geld, das man hat. Der zweite Punkt, der bei KV-Verhandlungen immer Ausgangspunkt ist, ist sozusagen die Produktivität, ja, der Produktivitätszuwachs, ja, also in der Industrie vor allem, ja, sozusagen steigt ja immer die, das, die Leistung, die hervorgebracht wird, ja, man braucht weniger Arbeitszeit, um mehr hervorzubringen, ja, und das bringt Vorteile für die Unternehmer, und Ziel der KV-Verhandlung ist, dass auch die Arbeitnehmerinnen davon profitieren, indem sie auch einen Anteil daran bekommen. Und dann gibt es ja die berühmte sogenannte Benja-Formel, die da für den Gewerkschaften angewendet wird, dass man wenigstens die Hälfte dieses Produktivitätszuwachs den Arbeitnehmerinnen zukommen lässt. Das wollte ich nur mal zur Erklärung ergänzen.
Vielleicht kann man noch ergänzen, wer Anton Benja war.
Ja, ein Gewerkschaftspräsident, ein berühmter, ja, der die Zweite Republik sehr maßgeblich auch mitgeprägt hat und die österreichische Sozialpartnerschaft, also eigentlich ein Kopf, der wirklich für diese Sozialpartnerschaft in Österreich steht.
Was mir da jetzt noch dazu einfällt, ist, nachdem ich in der Sozialwirtschaft quasi arbeite, wir nichts produzieren und quasi nur Kosten verursachen, für uns aber trotzdem Strom, Mieten und so weiter auch teurer werden. Und wenn dann bei uns gespart wird, dann geht es sich irgendwie hinten und vorne nicht aus. Ich habe vorher von der sechsten Urlaubswoche gesprochen. Das ist eine Kampfgeschichte zwischen den Vereinen und Arbeitgebern. Das wird oft, weil man nicht mehr Löhne zahlen kann, dann als Bonus gebracht, um woanders Leute abzuwerben und so weiter. Die Löhne steigen nicht wirklich so, wie man das gern brauchen würde. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Sparte prinzipiell eher niedrig entlohnt wird im Vergleich zu anderen. Also da muss ich schon sagen, mir fehlt das auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, so wo nimmt man was weg, wo gibt man was dazu. Mit der Benja-Formel kenne ich mich jetzt nicht so toll aus, aber ich glaube, dass die Sozialwirtschaft auch zu der Zeit, wo das entstanden ist, nicht so groß war. Ja?
Naja, ich kann da einhaken, die Problematik bei der Sozialwirtschaft ist, dass da ja meistens das Geld irgendwie von der öffentlichen Hand kommt. Ja, die sozialen Einrichtungen werden meistens von der öffentlichen Hand finanziert. Und die dann bei einem Verhandlungstisch sitzen als gegenüber der Gewerkschaften, haben dann ja nur das Geld zu verteilen, das sozusagen von der öffentlichen Hand ihnen gegeben wird. Ja. Die haben dann oft wenig Verhandlungsspielraum, ja. Und das macht gerade diesen Bereich schwierig. Und es hat halt auch einen Grund, warum das sozusagen eher ein Niedriglohnbereich ist, weil sozusagen dort ja sozusagen nichts, man sehr spendabel ist. Aber auch trotzdem sollte man auch in diesen Bereichen, auch wenn es dort keinen Produktivitätszuwachs gibt, wie in der Industrie, aus Fairnessgründen, die auch an diesem Produktivitätszuwachs der Gesamtgesellschaft beteiligen. Ja. Weil auch die haben ein Recht darauf, dass sie mehr Kaufkraft haben und sich mehr leisten können.
Ja, aber da möchte ich gerne einhaken. Wir sind hier in Österreich und wir wissen, wer dieses Land zum Sozialstaat gemacht hat. Es war eine Sozialdemokratie, es waren Gewerkschaften, die sich darum gekümmert haben. Und in der Zeit, wo es so geschaffen wurde, da war auch die Klarheit noch vorhanden, dass wir halt gerade in den 70er Jahren beginnen, ein soziales System aufzubauen, eine gratis Kindergärten, gratis Schule, Gesundheitsversorgung und so weiter. Also da sind wir ja auf einem sehr hohen Niveau noch immer. Wir haben halt jetzt eine Situation, wo alles kapitalisiert wird und in Kennzahlen gegossen und wir von einem ganz anderen System wirtschaftlich beherrscht werden. Ja? Die Frage wäre jetzt, wie können wir ansetzen in diesen Kollektivvertragsverhandlungen, dass wir halt da wieder ganz klar sagen, dass wir diese Bereiche, die die öffentliche Hand stützen muss, halt auch finanziert bekommen.
Ich finde es wichtig, dass wir als Gewerkschafterinnen betonen, ja, auch wenn man in einer wirtschaftlich schwierigen Situation ist, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, darauf zu achten, dass es ja Sinn macht, trotzdem Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr zu bezahlen, weil wenn die mehr bekommen, und ihre Kaufkraft steigert, können die mehr konsumieren und das kann auch Wirtschaft beleben. Ja? Heute erleben wir ja seltsamerweise, dass ja, so getan wird, es gibt es in Österreich nur eine Exportwirtschaft, ja, also wäre das nur der einzige Bereich, den es gibt und es wäre das nur maßgeblich, ob man sich auf den internationalen Märkten, in der internationalen Konkurrenz durchsetzen kann. Der Hauptteil der Wirtschaft basiert darauf, dass man im Inland konsumiert, ja, und dass man dann auch daher auch darauf achtet, dass man diesen Konsum ankurbelt, dann geht es auch der Wirtschaft gut. Ja. Also nicht uns geht es gut, weil es der Wirtschaft gut geht, sondern der Wirtschaft geht es gut, wenn es uns allen, die wir arbeiten, gut geht. Ja.
Mhm. Der Günni hat vorher auch was gesagt, also was können wir tun? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn ich so in die Runde schaue, wir sind eine Runde von alten weißen Männern, bis auf unseren Tonmeister. Es ist einfach so, in meinem Betrieb ist es erstaunlich, wie unpolitisch junge Leute geworden sind. Ich sehe das immer wieder. Jetzt bei einer Betriebsversammlung des Betriebsrats von 450 Angestellten 26 Menschen zu haben, davon 10, die ganz neu im Betrieb sind, ist für mich unfassbar. Ja. Was für mich unfassbar ist, dass, also für mich als älteren Herrn, sage ich jetzt einmal, ist einfach so, das Lebensmodell von jungen Menschen schaut ganz anders aus als noch unseres. Die geben sich mit viel weniger Geld zufrieden, mit viel weniger Arbeitsstunden, haben ein ganz, ganz spezielles Leben. Und ich habe so das Gefühl, dass wir die nicht erreichen. Und was mich halt bewegt einfach ist, wie kann man sie dafür interessieren, dass es eigentlich um sie geht. Ja? Also wenn wir von Wirtschaft hören, die sind alle eher so, sie haben so von der Grundeinstellung, sind sie ganz auf unserer Seite, wollen aber mit der Sozialdemokratie oder mit der Politik nichts am Hut haben. Die haben eher, sie möchten so viel Geld verdienen, dass sie quasi ihre bescheidenen Bedürfnisse, die meisten durchaus haben, abdecken können. Und wenn das der Arbeitgeber nicht abdeckt, dann geht man halt woanders hin und so. Das ist so ein Nomadenzirkel geworden, kommt mir manchmal vor. Lange Anstellungen gibt es kaum. Wenn man nicht passt, dann geht man weg. Und auch die Betriebsräte haben immer mehr Schwierigkeiten, die Leute zu erreichen. Was können Sie mir da dazu sagen?
Ja, ich kann mich erinnern an meine Zeit als Betriebsrat. Es war sehr spannend. Ja. Gebraucht hat man uns dann, wenn die Leute gekündigt worden sind, ja, dann standen sie alle heulend hier. Und wenn wir aber gesagt haben, davor Gewerkschaftsmitglied, beitreten, mitmachen bei Aktionen, braucht man nicht. Das geht uns eh super. Ich denke, dass wir über das Thema Politikverdrossenheit sicherlich noch lang und viel reden werden. Ich möchte nur jetzt zurückkommen, dass wir beim KV sind und ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, dass Menschen einfach aufgrund von den KV-Abschlüssen oder den Situationen, die sie lesen, ja, nicht was passiert, was sie lesen, einfach kein Vertrauen mehr haben in eine Sozialpartnerschaft. Und da ist halt natürlich auch, wer zahlt die Medien, wem gehören die Medien, was steht in den Medien und auf der anderen Seite dieses Bashing auf den ORF, ja, also die Systemmedien, die uns nur Lügen erzählen, Lügenpresse und der Rotfunk und weiß der Geier was. Also auch da haben wir sicherlich noch Potenzial für eine ganze Viererfolge von Podcasts. Aber ich glaube, die Darstellung von Kollektivvertragsverhandlungen, wie es jetzt bei uns war, ist ja auch etwas, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Wie seht ihr das?
Die Metaller haben jahrzehntelang vorgegeben in ihren Verhandlungen, wie andere Kollektivverträge abzuschließen haben, sage ich jetzt böse, man hat sie immer an die Metaller gerichtet. Die Metaller haben aber, oder die ProG hat sehr lange immer sehr, wie soll ich sagen, sehr übertriebene Verhandlungsziele gesetzt. Diesmal ganz anders. Auf einmal war innerhalb von kürzester Zeit ein Abschluss da, der weit unter der rollierenden Inflation war. das wird dazu führen, dass die nächsten Kollektivverhandlungen, wurscht welche Branche, wird hergenommen und die Metaller haben so und so viele Punkte unter der rollierenden Inflation abgeschlossen. Also wird sie das auch tun.
Aber wen juckt das bitte? Also jede Branche hat ihre eigenen Verhandler und ich meine, man muss dazu sagen, die Metaller sind traditionell eine Branche, die sehr besser Verdiener hat und einen besseren Kollektivvertrag als die meisten. Aber also wen juckt das? Und ich denke mal, wenn ich jetzt im Handel wäre oder Sozialwirtschaft oder so, dann, wenn ich dort sitze und mir sagt mein Gegenüber, die Metaller haben, sage ich ganz ehrlich, wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten, also die anderen, also der Handel arbeitet auch mit Menschen, das betrifft uns nicht. Also ich erlebe auch in den Gewerkschaften sogar dieses Selbstbewusstsein einfach kaum, ja, dass da wer sagt, ja, das ist schön, dass die Metaller haben, die verzichten auf ein bisschen, was sie sonst all die Jahre vielleicht ein bisschen mehr gehabt haben, aber wenn man die Metaller vielleicht selber fragt, ja, ist es dann auch nicht so, dass die das einfach so einfach schlucken, aber es gibt keinen Sprachraum mehr für den kleinen Mann, sage ich jetzt mal,
und die kleine Frau. Du hast ganz recht, aus Arbeitnehmersicht sollte es keine Rolle spielen, wie die Metaller abschließen, weil jede Gruppe sozusagen hat ihre eigenen Bedingungen und Umstände. Aber wir haben nach dem Abschluss der Metaller sofort gesehen, dass von der Arbeitgeber- und Unternehmerseite das sofort aufgegriffen wurde, um zu sagen, naja, jetzt müssen wir bei allen Branchen so gleich verfahren. Ja? Ob das jetzt andere Branchen in der gleichen Situation sind wie die Industrie oder nicht, ja, das hat plötzlich keine Rolle mehr gespielt.
Ja, aber das ist ja das Kranke an dem System, in dem wir jetzt leben und arbeiten. Ja? Also ich habe gerade ganz, ganz viel Kontakt zu Menschen, die in der Metallbranche Arbeitgeber sind und die jammern mir jeden Tag die Ohren voll, wie teuer die Produktion in Europa wird, weil die Energiepreise so hoch sind und weil die Löhne so hoch sind und. Ja? Und wenn Arbeitnehmervertreter mit dem Argument kommen, die Energiepreise sind für die Menschen zu hoch, dann zählt das alles nicht. Das ist dieselbe Energiewirtschaft, die der Industrie hohe Kosten verursacht, verursacht auch den Menschen hohe Kosten. Und da sind wir ja in Österreich dann in der speziellen Lage, dass wir hier ja Unternehmen haben, wie EVN, Wien Energie und wie sie alle heißen, die unglaublich tolle Managergehälter haben. Angeblich gibt es ja in anderen Branchen auch diese Top-Managergehälter. Ja. Aber die Endkunden nichts davon bekommen. Und jetzt sind wir ja wieder beim Punkt, wo wir ja angefangen haben. Wir reden von 10 Jahren, wo wir jetzt ein Budgetsystem übernommen haben, auch als Sozialdemokratie in der Regierung, das katastrophal war. Ja, das System Kurz mit Freiheitlichen, was die gemacht haben ab 2015 herum, keine Ahnung, wann die angefangen haben jetzt, ja, ist ja eigentlich der Grundpfeiler von dem Scheiß, den wir jetzt hier zu tun haben mit, wir werden unter KV abschließen.
Ja, wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass die Arbeit Menschen an der Situation schuld sind. Ganz und gar nicht. Die aktuellen Probleme haben nichts mit, dass die Menschen zu viel verdienen würden, ja, dass man ihnen zu viel Gehalt zahlt, sondern dass wir multiple Krisen erlebt haben. Wir haben die Corona-Zeit erlebt, ja, die natürlich massive wirtschaftliche Folgen hatte.
Ja, wo Geld ausgeschleudert
wurde. Weil man ja auch viel Geld dafür ausgeben musste, um unser System aufrechtzuerhalten. Wir hatten dann in Folge den Ukraine-Krieg, ja, der dann eben die Energiepreise in die Höhe schießen hat lassen und die uns eine Inflation, die wir lange nicht gekannt haben, eingebracht hat. Und diese ist hauptverantwortlich für die Situation, in der wir uns befinden. Ja. Man kann jetzt nicht so tun, als wären die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften die Bösen, weil sie dann verlangen, naja, wenn wir hohe Inflation haben, dann müssen wir natürlich auch hohe Lohnabschlüsse machen, um die Kaufkraft zu erhalten. Ja? Also ja, die Unternehmer reden dann gern von einer angeblichen Lohnpreisspirale, die gibt es ja nicht. Es gibt eine Preis-Lohn-Spirale, wenn wir ehrlich sind. Ja? Weil Inflation, das muss man einfach mal wieder betonen, kommt von daher, wenn Unternehmen ihre Preise erhöhen, dann hat man Inflation.
Ja. Und die Lohnkürzungen, sage ich jetzt einmal, die Reallohnverluste, führen ja dazu, dass der Staat auch weniger einnimmt. Ich von meinem Nettogehalt gebe ja ungefähr 16,5% wieder dem Staat zurück in Form der Mehrwertsteuer. wenn ich dann mir weniger leisten kann, werden die Unternehmen wieder die Preise erhöhen, dass sie die gleichen Umsätze machen. Also ja, wir sind in einer Spirale, aber ich glaube, also dass Dienstgeber überhaupt davon reden, eine Nulllohnrunde wäre für mich der Ausgleich der Inflation. Das wäre eine Nulllohnrunde.
Ja, und ich glaube, dass wir darüber auch dann beim nächsten Mal weiterreden. Und an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen,
auf Widerstand.com.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.